Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon ist Maike Albart.
Pues, Javier, veamos por qué sigues escribiendo novelas.
Javier, sag mir, warum schreibst du immer noch Romane?
Es un trabajo que me permite dos cosas.
Weil es eine Arbeit ist, die mir zwei Dinge erlaubt. Erstens, keinen Chef zu haben und zweitens, nicht früh aufstehen zu müssen. Viele Menschen gäben doch einiges für diese beiden Dinge.
Javier Marias war das. Er hat den Schalk im Nacken und so motivierte er seine Berufswahl. Der große spanische Schriftsteller ist gestern kurz vor seinem 71. Geburtstag an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Er habe das beste literarische Spanisch der Iberischen Halbinsel geschrieben, so heißt es heute in den spanischen Zeitungen. Mein Herz so weiß, morgen in der Schlacht, denk an mich, dein Gesicht morgen, so fängt das Schlimme an, so lauten seine Romantitel. Der Anglist, Übersetzer und ausgefuchste Literaturwissenschaftler ließ sich nämlich für seine Titel und auch die Dramaturgie von Shakespeare inspirieren. Seine Bücher waren Bestseller und zugleich für ein anspruchsvolles Publikum faszinierend. Worin das Besondere seiner Literatur besteht, erzählt uns die Übersetzerin Susanne Lange. Sie ist gleich unser Gast. Als eines seiner Hauptwerke gilt die Trilogie »Dein Gesicht morgen« und mein Kollege Tobias Wenzel hat Marias nach dem Abschluss dieses großen Werkes 2008 in Madrid besucht.
Ein kleiner Platz in der Altstadt Madrids. Aus einem weißen Haus ertönt der Lärm eines Schlaghammers. Der dringt bis in das gegenüberliegende Haus und die mit Büchern vollgestopfte Wohnung im dritten Stock. Darin sitzt Javier Marias im schwarzen Sakko auf einem ultramarinblauen Sofa. Der Schriftsteller hält in der rechten Hand ein elegantes Zigarettenetui und ein Plastikfeuerzeug und in der linken eine Filterzigarette. Javier Marias schüttelt den Kopf.
Hay una obra que lleva durando más de un año.
Seit über einem Jahr gibt es diese Baustelle in unmittelbarer Nachbarschaft zu meinem Haus. Naja, für Madrid ist das nichts Besonderes. Hier gibt es immer und überall Baustellen und meistens unnötige. Gott sei Dank habe ich im Gegensatz zu vielen Amerikanern kein Gewehr im Haus, denn oft macht mich der Lärm derart verrückt, dass ich, wenn ich ein Gewehr hätte, versucht wäre, auf eine der Personen zu schießen, die diesen Lärm machen.
Trotz des Lärms gelang es Javier Marias, seinen dreiteiligen Roman »Dein Gesicht morgen« fertigzustellen. Die Arbeitszeit 8 Jahre. Das Ergebnis 1600 spannende Seiten. Dein Gesicht morgen geht der Frage nach, ob sich voraussagen lässt, wie sich ein Mensch in Zukunft verhält. Ob der, dem man heute noch traut, nicht vielleicht schon morgen sein wahres Gesicht zeigt. Jaime Dether, der Erzähler des Romans, arbeitet in einer Spezialeinheit des britischen Geheimdienstes MI6. Er muss das zukünftige Verhalten von Personen einschätzen. Kennt Javier Marias das morgige Gesicht eines Menschen?
No, ¿quién lo conoce, no? ¿Quién lo conoce? Nadie lo conoce. En realidad, una de las cosas que...
Nein, wer kennt das schon? Niemand. Der Titel des Buches »Dein Gesicht morgen« spielt auf die Unmöglichkeit an, zu wissen, worauf wir uns verlassen können. Damit meine ich nicht nur die Menschen, die uns nahestehen, sondern auch uns selbst. Mich amüsiert es, wenn Leute mit Prinzipien meinen, sie wüssten sicher, wie sie sich in Zukunft verhalten. Das ist doch naiv. Im ersten Band von »Dein Gesicht morgen« heißt es an einer Stelle, wir alle tragen in unseren Adern viele Wahrscheinlichkeiten. Und es ist eine Frage der Zeit und der Umstände, welche unserer Wahrscheinlichkeiten Realität wird.
Javier Marias blickt müde auf die zahlreichen Gegenstände im Setzkastenformat, die auf dem gläsernen Wohnzimmertisch stehen, akkurat in einem Rechteck angeordnet. Ein Uhu, ein Wachturm, eine Sherlock-Holmes-Büste und die rund 40 weiteren Miniaturobjekte bilden eine Art Schlachtfeld. Besonders in Kriegszeiten lässt sich das Verhalten des Menschen nicht vorhersagen, so Javier Marias. Im dritten Band von »Dein Gesicht morgen« blickt der Erzähler zurück auf den Zweiten Weltkrieg. In den ersten beiden Bänden auf den Spanischen Bürgerkrieg. Denn der Vater des Erzählers wurde damals von seinem vermeintlich besten Freund verraten.
Esa historia de la delación que sufrió el padre de Deza se corresponde exactamente con la que sufrió mi padre al final de la guerra civil.
Diese Geschichte der Denunziation entspricht exakt dem, was mein Vater am Ende des spanischen Bürgerkriegs erfahren hat. Eineinhalb Monate nach Kriegsende haben sie meinen Vater ins Gefängnis gesteckt, weil er von seinem besten Freund verraten worden war. Mit lächerlichen Anschuldigungen. Er habe für die russische Zeitung Pravda gearbeitet. Mein Vater war jedoch nie Kommunist. Der sogenannte Freund machte unter Franco eine Universitätskarriere, während mein Vater ein Lehrverbot für Spanien erhielt.
Im Dezember 2005 starb Javier Marías Vater. Dein Gesicht morgen ist neben einer Spionagegeschichte mit langen philosophischen und geschichtlichen Exkursen auch eine Hommage an seinen universal gebildeten Vater und seine aussterbende Generation. Damit erklärt sich auch das Wort Abschied im Titel des dritten Bandes, Gift und Schatten und Abschied. Aber nicht nur damit.
Tengo una especie de sensación de
Ich habe das gewisse Gefühl, dass ich möglicherweise nach diesem Buch nie wieder Romane schreibe. Ich kann mir nicht vorstellen, eine neue, umfangreiche, fiktive Welt zu erschaffen. Zurzeit erscheint es mir einfach unmöglich, einen neuen Roman zu schreiben.
Auch Jaime Deza erscheint etwas als unmöglich. Nämlich Gewalt anzuwenden.
Im Roman wird Deza mit der Gewalt infiziert. In einem Moment muss Deza eine Entscheidung treffen. Und da bemerkt er, dass die Gewalt nützlich ist. Ich wurde einmal gefragt, ob ich jemanden töten könnte. Ich habe geantwortet, ich hoffe nicht, aber man kann sich da nie ganz sicher sein. Es ist möglich, dass ich doch dazu imstande wäre. Das hängt von den Umständen und Motiven ab.
Mordgelüste hat Javier Marías zwar jetzt schon, aber keine ernst gemeinten. Der Lärm Madrids allerdings könnte ihn dazu veranlassen, längerfristig ins Ausland zu gehen.
Manchmal spiele ich mit dem Gedanken. Das Problem ist aber, wo sollte ich hinziehen? In England, wo ich lange gelebt habe, spioniert die Polizei die Bevölkerung aus. Deutschland wäre vielleicht eine gute Lösung, aber ich habe gelesen, dass man jetzt auch in Deutschland nicht mehr öffentlich rauchen darf. Als ich das letzte Mal in Deutschland war, war es noch ein liberales Land, aber das Rauchverbot ist ein schlechtes Signal.
Grinsend zündet sich Javier Marías eine Zigarette an, lehnt sich zurück in seinem blauen Sofa und nimmt einen genüsslichen Zug.
Javier Marías ist gestern gestorben. Tobias Wenzel stellt ihn vor, die Trilogie Dein Gesicht morgen liegt im Taschenbuch bei Fischer vor. Bei uns setzte die Entdeckung von Javier Marías 1996 ein, als Mein Herz so weiß erschien und dieser Mann hier zu Superlativen griff.
Begeistert bin ich vom Buch dieses Marías. Ich glaube, das ist einer der größten im Augenblick lebenden Schriftsteller der Welt. Ich habe seit vielen Jahren, ich kann es nicht präziser sagen, kein Buch gelesen, das mich so tief getroffen hat. Dies ist ein Meisterwerk. Man bedauert, dass es zu Ende ist. Ich leide unter zu langen Romanen. Der ist vielleicht zu kurz. So lang ist er bestimmt nicht. Es ist ein ganz großes Meisterwerk. Und wenn alles mit normal in diesem Lande zugeht, sollte dieses Buch, es wird uns nicht gelingen, aber dieses Buch sollte auf Platz 1 der Bestsellerliste landen.
Marcel Reich-Ranitzky war das unverkennbar und es gelang ihm. Das literarische Quartett sorgte nämlich dafür, dass die Verkaufszahlen von 5.000 Stück auf 115.000 hochschnellten. Ein paar Jahre später lag die Auflage dann bei 1,5 Millionen. Unfassbar. 16 Romane hat Javier Marías insgesamt vorgelegt, außerdem etliche Essaybände. Die ultimative Wahrheit gab es für ihn nicht. Alles besaß mehrere Seiten und es ging in seinen Büchern um das zerklüftete, widersprüchliche Innenleben seiner Figuren. Seine Übersetzerin Susanne Lange habe ich vorhin am Telefon erreicht und wollte wissen, was ihr als erstes einfällt, wenn sie an Javier Marías denkt.
Ach, das ist schwierig, aber ich denke, glaube ich, ja, vor allen Dingen auch an seine Liebe für die Nebenfiguren. Er hatte irgendwie eine ganze, ja, eigene Art, sich besonders liebevoll in der Beschreibung, aber auch natürlich genau analysierend und sezierend mit Nebenfiguren auseinanderzusetzen. Und das sind eigentlich fast Figuren, die einem noch viel mehr im Gedächtnis bleiben als die Hauptfiguren bei ihm.
Ja, wie ist es denn für Sie als Übersetzerin, wenn Sie einen Marías-Roman aufschlagen? Wissen Sie schon beim ersten Satz, dass es ein Marías-Roman ist?
Ja, ich denke, das kann man bei Marias auf jeden Fall sagen. Bei ihm ist es wirklich der ganz charakteristische Stil, der sich wahrscheinlich von Anfang an, also auch von seinen frühesten Werken bis zu seinem letzten Werk gezogen hat. Diese Satzarchitektur, die sich aufbäumt und meandert. Und ja, das ist eigentlich, das sind das Sätze, die nur Marias schreiben kann, die sich auch immer wieder rhythmisch wiederholen und wirklich Sachen wieder aufgreifen vom Anfang. Also das ist wirklich sehr charakteristisch.
Gab es bestimmte Schwierigkeiten, diese Art von Rhythmik ins Deutsche zu übersetzen, oder ging Ihnen das jetzt im Verlauf der Jahre, da Sie an so vielen Marias-Romanen ja gearbeitet haben, auch leichter von der Hand? Kommt man da rein?
Ja, natürlich. Das ist eigentlich immer wieder so ein bisschen wie nach Hause kommen. Man tritt in eine Tür und hat das Gefühl, ja, man weiß, wo alles steht, in welchem Schrank es ist und wo man hingreifen muss. Aber trotzdem, es ist eben immer eine Herausforderung. Und das ist natürlich für die Übersetzung auch das Spannende, dass man eben jeden Satz wirklich fast architektonisch aufbauen muss, damit dann eben das Fundament stimmt und nichts in sich zusammenbricht. Also das ist schon eine besonders hohe Herausforderung ans Übersetzen, finde ich. Und das ist aber auch das, was es eben so packend gemacht hat.
Ein Stilmittel, das er hat, ist ja diese ganz bestimmte Art des Vorantreibens, des Rhythmus, so wie Sie es beschrieben haben. Hängt das vielleicht auch so ein bisschen damit zusammen? Da gibt es ja eine Korrespondenz mit der Neigung, immer wieder von Geheimnissen und Verdächtigungen und Projektionen zu erzählen. Also als käme man nicht an den Kern heran. So scheint mir das, wie Sie das jetzt beschrieben haben. Sehen Sie da auch so eine Verbindung?
Ja, bestimmt. Also das ist wirklich so, dass sein Stil, seine Satzstruktur sich auch so ein bisschen diesem Hintergrund anpasst, dass er alles in der Schwebe lassen möchte, dass er alles etwas behauptet, es wieder zurücknimmt und damit eigentlich auch so ein bisschen dieses Prinzip der Erkenntnis untergräbt und sagt, man kann nicht wissen, ist das jetzt Verrat, ist das nicht Verrat, ist das Liebe, ist das keine Liebe, wie sind Gefühle einzuschätzen. Er verweigert da immer definitive Aussagen dazu oder Botschaften, sondern er beschreibt eigentlich eher, was gibt es für Konflikte, in die sich diese Figuren stürzen. Und er sagt eigentlich nie, wer recht hat oder wer nicht recht hat. Und das finde ich eigentlich das Interessante auch an diesen Romanen, weil man da selbst eigentlich immer mit in diesen Strudel der Unschlüssigkeiten gezogen wird.
Der Strudel der Unschlüssigkeiten, gibt es denn auch eine bestimmte historische Periode, um die sich Javier Marías besonders gekümmert hat in seinen Romanen, die für ihn zentral war?
Ja, natürlich der Bürgerkrieg, der spanische, taucht natürlich immer auf, aber vor allem natürlich die Franco-Zeit danach und der Übergang dann zur Demokratie und was eben aus dieser Konstellation dann wurde, ob dann Rache oder Vergebung eigentlich geübt werden sollte oder nicht und wie die Gesellschaft sich dazu verhalten sollte. Das sind immer wieder Themen, die auftauchen. Sein Vater hatte ja auch unter Franco sehr gelitten, aber also diese Motive kommen immer wieder vor. Auch in den letzten beiden Romanen, also Berta Isler und Thomas Nevinson, der noch gar nicht erschienen ist, der wird jetzt demnächst erscheinen, kommt auch wieder diese Spionagegeschichte, die er auch schon mal in früheren Romanen aufgegriffen hatte, wieder in den Vordergrund. Und es sind immer Fragen, tauchen immer auf, die gesellschaftspolitische Relevanz auch haben. In den letzten Romanen zum Beispiel, ob ein politisches Attentat gerechtfertigt sein kann oder nicht. Da greift er natürlich auch wieder Hitler auf und eben andere historische Beispiele. Und fragt sich eben, was ist die Beziehung zwischen dem persönlichen Leben, der persönlichen Einstellung und eben diesen historischen oder politischen Tatsachen. Ja, das sind eigentlich Romane, die wirklich immer tief in diese Politik und in die Geschichte einsteigen.
Und gleichzeitig eine ungeheure Spannkraft entwickeln. Was mich auch immer fasziniert hat an der Lektüre von Javier Marías, ist, dass er das Böse oder die Aggression im Menschen versucht auszuleuchten. Ist Ihnen da, Susanne Lange, auch etwas aufgefallen im Umgang mit diesen Themen?
Ja, genau. Also er, zum einen wird das Böse immer dargestellt und auch ja, erlebbar gemacht in diesen Romanen. Zum anderen aber auch das Böse in einem selbst. Wie steht man eigentlich dazu? Würde man selber, wenn man in derselben Situation wäre, in der zum Beispiel der Böse gehandelt hat, hätte man da anders gehandelt zum Beispiel? Also es wird nie irgendwie bloß verurteilend dargestellt, sondern eigentlich immer als etwas, was einen auch selber angeht.
Er hat ja mit realen Figuren auch manchmal gespielt. Ich erinnere mich an den Medievisten Francisco Rico. Das ist ja dann eine Figur in seinem Roman. Was war das für eine Tendenz, die er da hatte?
Ja, das war eine, ja, er war sehr gut mit ihm befreundet. Das war schon fast so ein Private Joke, könnte man sagen. Ja. Aber der ist auch wirklich deshalb besonders anschaulich, würde ich sagen, geraten. So in seiner ganzen doch sehr penetranten Gelehrtheit, die sehr eitel daherkommt, aber auch irgendwie liebevoll geschildert wird. Nee, er hatte öfter auch Figuren und er hatte zum Beispiel auch, was ich auch recht interessant fand, er hatte einen absoluten Faible für Nebenfiguren in alten Filmen. Also die Schauspieler, nicht die Figur an sich, sondern die Schauspieler, die dann auch immer wieder vorkommen. George Saunders, also er hat natürlich auch sehr viel aus dem englischsprachigen Bereich, sowohl literarisch als auch eben im Kino, gerne zitiert. Und diese ganzen Nebendarsteller kommen immer wieder in seinen Romanen vor.
Welche Bedeutung, Frau Lange, hatte Javier Marías denn in Spanien? Er war ja auch eine Figur der Öffentlichkeit.
Ja, da war er natürlich schon, glaube ich, der, im Grunde wussten alle, dass er schon der bedeutendste Schriftsteller war, eigentlich der noch Lebende. Und dann hat er aber auch immer aktiv teilgenommen über seine ganzen journalistischen Artikel am Geschehen. Er hatte in El País eine Kolumne, die er immer wieder, mit der er immer wieder auch tagespolitisch, aber eben auch generell zum Beispiel zum Verfall der Sprache und so weiter sich gemeldet hat. Also da war er eigentlich sehr präsent. Und er hatte aber ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis zu Spanien und vor allen Dingen eigentlich zu allen spanischen Regierungen und hat sich da mal sehr kritisch geäußert und hat ja auch gesagt, er würde eigentlich keinen nationalen Literaturpreis annehmen, egal welche Regierung ihn verteilen würde.
Sie haben Javier Marías jetzt lange als Übersetzerin begleitet. Er stammte aus einer sehr bedeutenden Familie. Seinen Vater haben Sie schon erwähnt, das war ein großer Professor. Wie haben Sie ihn denn erlebt, Susanne Lange, bei Begegnungen?
Ja, er war eigentlich immer sehr zugänglich, sehr korrekt, aber gerade bei Übersetzungsfragen war er immer sehr zugänglich. Er hat ja auch selber übersetzt, Tristram Shandy hatte er zum Beispiel übersetzt, also aus dem Englischen hat er viel übersetzt und hatte sehr viel Verständnis auch für die Fragen und Schwierigkeiten und das hat ihn sehr interessiert. Also er war immer ungeheuer auskunftsfreudig und man konnte sich eigentlich immer an ihn wenden, natürlich per Fax oder per Brief, weil er ja kein E-Mail hatte und den Computer eben nicht benutzte. Also er hat eigentlich niemals im Internet oder sonst irgendwas gesucht, sondern hat immer auf seiner Schreibmaschine getippt.
Können Sie sich denn an Ihre allererste Marías-Lektüre noch erinnern? War das sein großer Erfolgsroman »Mein Herz so weiß« oder haben Sie etwas anderes von ihm als erstes wahrgenommen?
Nein, das war wahrscheinlich doch das erste, ja, was ich gelesen hatte. Ja, doch, das war, also ich finde, das merkt, es gibt Schriftsteller, bei denen man dann merkt, sobald man ein paar Seiten gelesen hat, dass man da einen ganz persönlichen Kosmos eintritt. Und es war bei ihm ja auch so, dass er nicht einen Roman geschrieben hat und dann einen anderen, die unter sich eigentlich nicht viel miteinander zu tun haben, sondern er hat ja auch Figuren von dem einen Roman in den nächsten übernommen. Und es gibt ja manche, die tauchen in 3, 4, 5 Romanen auf. Also das ist irgendwie ein Universum, das sich von Roman zu Roman zieht.
Thomas Nevison, das ist auch eine Figur, die jetzt wieder auftauchen wird in dem neuen Roman von Javier Marías. Vielen Dank, Susanne Lange.
Ja, ich danke Ihnen.
Susanne Lange war das zum Tod von Javier Marías. Der von ihr übersetzte bislang letzte Roman, Thomas Nevison, erscheint im Oktober im Fischer Verlag. Bei uns stehen die Nachrichten auf dem Programm. Nach den Nachrichten geht es um Klimakipppunkte in Forschung aktuell. Einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.